Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Brasilien, das Land, hat seit Anfang des Jahres einen rechtsnationalistischen Präsidenten, wie inzwischen ziemlich viele Länder. Das hat auch das kulturelle Klima in Brasilien verändert. Kritische Autoren werden an den Rand gedrängt. Es gibt Zensurversuche. Über diese Entwicklung werden wir sprechen in dieser Sendung mit dem Autor Luis Rufato. Wir schauen ja in diesem Jahr viel zurück auf 30 Jahre Fall der Mauer. Beim Literaturwettbewerb im österreichischen Klagenfurt, da ist die Mauer schon früher gefallen, schon 1987. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber was da passiert ist, das war bemerkenswert. 1987 und 88 kamen die Preisträger bei diesem Wettbewerb im kapitalistischen Ausland. Die kamen aus der DDR, Uwe Seeger und Angela Kraus hießen die beiden. Und damals gab es in der Klagenfurter Jury auch Kritikerinnen aus der DDR. Sehr ungewöhnlich für die Zeit. Und wie das eigentlich gekommen ist, das ist jetzt Thema bei Klagenfurt Revisited, eine Veranstaltung im Literarischen Kolloquium in Berlin und im Österreichischen Kulturforum dort. Thomas Geiger hat das Ganze initiiert und der ist jetzt bei uns im Studio. Willkommen.
Guten Morgen.
Wie kam das denn, soweit Sie das jetzt wissen, dass damals Autoren und Kritiker aus der DDR da in Klagenfurt dabei sein konnten?
Also ganz genau weiß ich das noch nicht. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen weiterkommen, wenn wir die zwei Tage hinter uns haben. Vor allem Helga Schubert ist da von Interesse, die eine der beiden Kritikerinnen war, die aus der DDR, damals tatsächlich auch aus der DDR kam, zusammen mit Werner Liersch, die wird hier sein. Und das Interessante an ihr war, dass sie Jahre vorher, ich glaube 1980, schon als Autorin eingeladen war. Da wurde es ihr verweigert, aber als Kritikerin durfte sie dann 7 Jahre später kommen. Sie ist heute Abend und morgen dabei. Sie wird uns da sicher erzählen können, wie es dazu kam.
Und haben Sie aber schon etwas in Erfahrung bringen können? War das ein Zeichen kultureller Öffnung seitens der DDR, dass man Autoren und Kritiker hat ausreisen lassen zu diesem Treffen, Literaturtreffen im Ausland?
Es war ja so, dass die DDR-Kulturpolitik auch nicht immer erratisch war, sondern es gab Zeiten, in denen es eher streng zuging und es gab Zeiten, in denen es eher lockerer war. Und gegen Ende der 80er Jahre war sicher eine größere Offenheit spürbar und möglich. Und insofern ist das schon auch möglicherweise so eine Art Vorschau auf zumindest Mauerrisse, zumindest auf Möglichkeiten, dass man sich auch als Autoren untereinander trifft. Und das Spannende mit Klagenfurt war natürlich, dass es gewissermaßen auf neutralen Boden vor sich ging.
Neutraler Boden ist jetzt aber gut gesagt, weil Sie meinen, es war nicht die Bundesrepublik, der Westen war es ja schon.
Aber Österreich war eben neutral und die DDR hatte immer besondere Beziehungen zu Schweden und zu Österreich und der Schweiz, also den neutralen Staaten, weil es eben nicht den Militärblöcken anging. Aber von daher ist das sicher kein Zufall gewesen.
Wie sind Sie jetzt überhaupt auf diese Geschichte gestoßen?
Ich bin auf die Geschichte gestoßen, weil mir das schon lange klar war und eigentlich mich immer schon gefragt habe, wie es dazu kam, dass DDR-Autoren und bundesrepublikanische Autoren in Klagenfurt zusammentrafen und auch mit der Kritik zusammenkamen. Das gab es meines Wissens nirgendwo sonst. Und das fand ich immer schon spannend. Und dann war ich bei Viktoria Wagner vom Österreichischen Kulturforum und wir haben überlegt, was wir gemeinsam machen können. Und da brachte ich das aufs Tapet und dann stellte ich fest, dass von 1986 bis 1989 4 Autoren in Klagenfurt gewonnen haben, die aus der DDR stammten. Katja Lange-Müller, die schon ausgereist war, dann eben Uwe Seeger und Angela Kraus, die direkt aus der DDR kamen und schließlich Wolfgang Hilwig, der zwar schon in Westdeutschland lebte, aber immerhin einen Pass hatte und wieder in die DDR zurück konnte, wenn er wollte. Also er galt als DDR-Autor in jedem Fall.
Dieser Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis ist ja einer der zentralen Literaturwettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Was würden Sie denn sagen, dass da eben ostdeutsche Autoren dabei waren, Kritikerinnen aus der DDR dabei waren? Wie hat das den Wettbewerb damals beeinflusst, verändert?
Ich nehme schon an, dass zum einen eben die deutschsprachige Literatur als Ganzes abgebildet hat. Es waren ja da auch rumäniendeutsche Autoren zum Beispiel eingeladen. Also, dass man sich nicht nur an den Nationen oder an den Staatengrenzen und an den Blockgrenzen Halt machte, sondern das war schon ein politisches Zeichen, dass man über den Block hinweg schaute und dass dann diese vier Autoren mit vier Texten, die übrigens alle nicht verhehlen, wo sie entstanden sind, und alle vier Texte sind Texte, in denen Staatlichkeit ganz klar vorkommt. Und als ich die dann wieder las, dachte ich mir auch, eigentlich müssen das ziemlich exotische Texte gewesen sein für Kritiker aus Österreich, der Schweiz oder aus der Bundesrepublik. Aber das wird heute auch alles noch erfragt werden.
Und diese Auszeichnung für die Autoren aus der DDR, hatte das eigentlich dann Rückwirkung auch für ihre Stellung in der DDR oder für den Literaturbetrieb in der DDR?
Das will ich auch rauskriegen, und das will ich rauskriegen im Gespräch mit Roland Berbig und mit den Autoren selber. Und es hatte mit Sicherheit Auswirkungen insofern, als es immer so war, dass Autoren, die auch im Westen wahrgenommen wurden, auch einen gewissen Schutz hatten im eigenen Land. Aber wie gesagt, ich weiß hoffentlich übermorgen etwas mehr als jetzt.
Und natürlich kann Sie jeder begleiten bei dieser Erkundung, wie das damals war, warum es überhaupt dazu gekommen ist, bei Klagenfurt Revisited, heute und morgen im Literarischen Kolloquium Berlin und im Österreichischen Kulturforum, auch in Berlin. Thomas Geiger, besten Dank. Wenn ein rechtsnationalistischer Präsident an die Macht kommt, wie Jair Bolsonaro in Brasilien, was verändert sich dann in dem Land? Darüber haben wir mit Luiz Rufato gesprochen. Das ist einer der interessantesten brasilianischen Schriftsteller. Der kommt aus einer Arbeiterfamilie. Er hat immer wieder über Menschen am Rand geschrieben, über scheiternde Aufsteiger, über Flüchtlinge. Ein Autor mit einem besonders wachen Blick für soziale Grenzziehungen und Entwicklungen. Er hat im Jahr 2013 bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse gesprochen, als Brasilien dort Gastland war. Da hat Luiz Rufato eine richtige Brandrede gehalten über den Zustand seines Landes damals. Inzwischen ist alles noch schlimmer geworden unter dem Präsidenten Bolsonaro, so sehen das jedenfalls viele. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, wie würden Sie denn das kulturelle Klima heute in Brasilien unter Bolsonaro beschreiben?
Von 2013 bis heute hat sich es wirklich verschlechtert in Brasilien, in jeder Hinsicht, kulturell, wirtschaftlich, politisch. Wir haben vor allem auf dem Kulturbereich haben wir ernsthafte Probleme mit Zensur. Und das betrifft nicht nur die direkte Zensur, wie zum Beispiel die Beschlagnahme von Büchern, wie es kürzlich auf der Buchmesse in Rio versucht wurde, sondern auch eine indirekte Zensur dadurch, dass massiv im Kulturbereich Mittel gekürzt werden. Das für mich auch eine Form der Zensur ist.
Was Sie erwähnen, dass Bücher beschlagnahmt werden sollten, um welche Bücher ging es da?
Na verdade, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
Jetzt, kürzlich gab es diesen Fall auf der Buchmesse in Rio, dass der Bürgermeister von Rio de Janeiro sich in dem Recht gefühlt hat, ein Buch beschlagnahmen zu lassen. Das war eine Comic-Geschichte, in der irgendwo ein Kuss zwischen zwei Männern gezeigt wurde und was ihn zutiefst gestört hat, diese eine Szene in diesem Comic, weil er der evangelikalen Kirche anhängt. Er ist dann hat bei Gericht die Beschlagnahme dieses Buchs beantragt, hat erst das Recht zur Beschlagnahme bekommen, dann hat das Gericht es wieder zurückgenommen. Das ging ein bisschen hin und her mit den Urteilen. Zum Schluss waren einfach zum Glück keine Bücher mehr da, weil die Leute sie alle weggekauft hatten.
Das war ja dann immerhin ein guter Ausgang dieser Geschichte. Aber was Sie noch erwähnt haben, auch an indirekteren Einschränkungen für Autoren, für kritische Autoren in Brasilien, wie funktioniert das? Wie werden da ihre Möglichkeiten, in die Öffentlichkeit zu kommen, eingeschränkt?
Die erste Maßnahme, die die Regierung Bolsonaro gemacht hat, war, das Kulturministerium einfach abzuschaffen. In Brasilien war es lange Zeit so, dass der Staat ein großer Förderer von kulturellen Veranstaltungen aller Art war. Dieses Geld dafür ist also entweder kalt gekürzt worden oder wird jetzt umgeleitet auf Veranstaltungen und Dinge, die eher der Regierung nützen. Entweder wird die Regierung selbst eben gelobt in diesen Veranstaltungen oder Werte, die die Regierung vertritt.
Und gegen diese Praktiken gibt es da Protest von Autoren, von Intellektuellen? Gibt es da auch in der Öffentlichkeit Stimmen, die sich dagegen stellen?
Ja, also jetzt besonders auf der Biennale, das war ja natürlich ein Kulturereignis und da haben sich doch die Leute sehr, sehr klar dagegen gestellt, beziehungsweise auch klar begriffen, dass das eine Maßnahme ist, die den Kulturbereich direkt betrifft, diese Zensurversuche. Aber es gibt tatsächlich immer mehr Intellektuelle, die sich auf die eine oder andere Form gegen diese Regierung aussprechen und sich auch auflehnen, denen auch zunehmend klar wird, dass es ein Weg nicht nur in die Richtung Zensur ist, aber auch tatsächlich ein Weg in Richtung eines obskurantistischen, totalitären Staates.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten und auch zum Beispiel auf die Wähler Bolsonaros schauen, das sind ja auch Leute, über die Sie schreiben in Ihren Büchern. Ich habe ja schon gesagt, Sie kommen selbst aus dem Arbeitermilieu, Sie schreiben über viele Menschen, die in Armut, am Rand der Armut leben oder die aufzusteigen versuchen in der brasilianischen Gesellschaft. Das sind die Protagonisten Ihrer Bücher. Viele von denen, soweit wir wissen, haben eben auch Bolsonaro gewählt, obwohl das eigentlich wahrscheinlich gegen ihre eigenen Interessen steht. Können Sie das für sich erklären?
Es ist nicht so ganz einfach, die Wahl Bolsonaros mit einer Sache zu begründen. Das ist ein Zusammenspiel von zahlreichen Gründen. Zum einen muss man tatsächlich den weltweiten Zeitgeist sehen. Es gibt auf der Welt im Moment so eine Tendenz zur extremen Rechten hin. Was Brasilien angeht, haben wir auch einen Bündel von Faktoren, darunter zum erstmal ganz wichtig die wirtschaftliche Krise. Dann haben wir den Aufstieg der Neupfingstkirchen, dieser sogenannten Evangelikalen, die ja im Moment in Brasilien über 30% der Bevölkerung ausmachen. Dann gibt es eine sehr entscheidende Rolle von Fake News, die tatsächlich wahlentscheidend waren. Und dann muss man schon das zutiefst konservative Profil der brasilianischen Gesellschaft berücksichtigen. Nach Umfragen gibt es einfach innerhalb von 80% der Menschen in Brasilien erstmal per se eine Neigung zum Totalitären. Man darf nicht vergessen, dass es, bevor Bolsonaro gewählt wurde zum Präsidenten, ist zuvor einen parlamentarischen Putsch gegen die damalige Präsidentin Dilma Rousseff gab und anschließend die Inhaftierung ihres Vorgängers wiederum, des Ex-Präsidenten Lula, der damals der aussichtsreichere Kandidat war und dann ungerechtfertigterweise ins Gefängnis gesteckt wurde.
Wenn Sie jetzt so viele Gründe nennen für diese Entwicklung in der brasilianischen Gesellschaft, also ein Geflecht von Gründen und auch erklären, dass das so tief verankert ist, auch in so einer konservativen Grundhaltung, heißt das auch, es ist jetzt natürlich noch sehr früh, nach eigentlich erst einigen Monaten Präsidentschaft Bolsonaro, haben Sie aber trotzdem die Frage, haben Sie den Eindruck, dass sich das verfestigt, also dass Brasilien jetzt auf längere Zeit auf diesem Weg sein wird, einer so rechtsnationalistischen Regierung?
Vorhersagen in die Zukunft zu treffen, ist natürlich eine extrem riskante Sache. Aber wenn wir von der Annahme ausgehen, dass die Regierung Bolsonaro 4 Jahre im Amt bleiben wird, können wir uns doch bestimmte Szenarien vorstellen. Im März reiste Bolsonaro, als er gerade Präsident war oder relativ früh Präsident war, nach Washington und sagte dort einen Satz, der, glaube ich, sehr gut sein Regierungsprogramm umschreibt. Er sagte, das Ziel seiner Regierung sei die Dekonstruktion von vielen Dingen, die es in Brasilien gibt. Und man muss sagen, dass in den 8 Monaten, in denen Bolsonaro jetzt an der Regierung ist, genauestens sein Regierungsprogramm umgesetzt hat und eigentlich sehr akribisch sämtliche kleinen Fortschritte, die es in den Vorgängerregierungen gegeben hat, nicht nur die Zeit Lula, sondern auch die Zeit davor von Fernando Henrique Cardoso, alles, was da erreicht wurde an kleinen Verbesserungen in Brasilien, sind also minutiös demontiert worden bis jetzt. Wenn er in dieser Geschwindigkeit und in diesem Arbeitsrhythmus weitermacht, werden wir am Ende der Legislaturperiode ein Brasilien haben, das in jeder Hinsicht am Boden sein wird.
Und führt das zumindest dazu auf der Gegenseite, dass die Kräfte, die sich einsetzen wollen, die kämpfen für eine offenere, vielfältigere, gerechtere Gesellschaft, also das, was wir grob die Linken nennen, dass die sich untereinander vielleicht einigen und zusammenschließen gegen diese starken rechten Kräfte?
Bis jetzt kann man das so noch nicht beobachten.
Es gibt
nach wie vor so eine perplexe Starre gegenüber dem, was da passiert ist, sodass man eigentlich von einer wirkungsvollen Opposition gegen Bolsonaro jetzt noch nicht sprechen kann, sondern eher von so einer Art staunenden Erstarrung. Meine große Hoffnung ist natürlich, dass man recht bald zu einer gemeinsamen Agenda kommt, um gegen diese Regierung Bolsonaro irgendwie vorgehen zu können. Aber im Moment sehe ich das leider noch nicht.
Sie waren 2016 hier bei uns in dieser Sendung zu Gast, hier im Deutschlandfunk Kultur, damals mit Ihrem Roman Ich war in Lissabon und dachte an dich. In diesem Jahr ist in Deutschland Ihr Buch Der Unmöglichkeiten erschienen. In der derzeitigen Lage Brasiliens, wie denken Sie da über Ihre Bücher nach oder woran arbeiten Sie in so einer Lage?
Bom,
ja, kurioserweise bezeichnet man mich immer so als anachronischen Schriftsteller. 2007 beispielsweise habe ich ein Buch veröffentlicht, das noch nicht als Deutsch übersetzt wurde, das heißt sinngemäß übersetzt, an mich denkt keiner mehr, das sich ganz explizit mit der Zeit der Militärdiktatur befasste. Und damals sagten alle Leute, das ist kein Thema, was auf der Agenda steht, warum beschäftigt sich einer jetzt mit der Militärdiktatur? Als ich 2009 dieses Buch Ich war in Lissabon und dachte an dich geschrieben habe im brasilianischen Original, wo es um die Migration von Brasilianern nach Europa geht, hieß es auch, was hat das mit uns heute zu tun, in einem Moment, in dem viele Menschen nach Brasilien zurückkamen. Und merkwürdigerweise sind genau diese Fragen die Fragen, die heute in Brasilien auf der Tagesordnung stehen. Literatur hat diese Fähigkeit, möglicherweise Dinge vorwegzunehmen oder zu sehen in einer Situation, in der nicht mal ich als der Autor das noch nicht einordnen kann. In Brasilien habe ich gerade ein Buch rausgebracht, das heißt O Verão Tardio, sinngemäß übersetzt mit Spätsommer, das geschrieben wurde noch lange vor der Regierungszeit Bolsonaros, eigentlich bevor Brasilien sich so polarisierte und auseinanderdriftete, indem es aber genau um dieses Klima, auch wenn da von Wahlen und Politik wie immer nicht die Rede ist, aber dieses Klima erfasst wird, das heute Brasilien eigentlich umtreibt. Das heißt, heute reise ich mit dem Buch herum, dass das Klima offensichtlich getroffen hat, aber schon längst vorher geschrieben wurde.
Wie reagieren Ihre Leser in Brasilien auf dieses Buch, das diese Lage, die jetzt eingetreten ist, beschreibt? Was sagen die dazu?
Ich sage immer gerne und betone immer gerne, wir haben in Brasilien nur sehr, sehr wenige Leser. Das heißt, wenn ich spreche von den brasilianischen Lesern, müssen wir einfach wissen, es sind nur sehr wenige Leute. Zumindest aber von der Presse und von der Kritik wurde das Buch aufgenommen als ein notwendiges Buch für den Moment, weil es tatsächlich über die gesellschaftliche Sackgasse sich Gedanken macht oder eine Reflexion ist über diese gesellschaftliche Sackgasse, in der wir uns im Moment als Gesellschaft befinden.
Also dieses Buch werden wir hoffentlich bald dann auch in Deutschland lesen können. Das Buch der Unmöglichkeiten von Luiz Rufato, das ist in der Assoziation A erschienen, dem Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Rufato.
Danke.
Und das Buch der Unmöglichkeiten, das wurde von Michael Kegler ins Deutsche übersetzt, genau wie die anderen Bücher von Luiz Rufato. Und Michael Kegler hat auch unser Gespräch hier übersetzt. Auch an Sie, besten Dank.
Ja, ich danke sehr, sehr gerne.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Marie-Therese Groß und wohne in München im Westend und bin jetzt im Bavaria-Park mit dem Buch von Sebastian Fitzek, Achtnacht. Und es geht darum, wie ein Experiment schief geht, in dem eine Psychologiestudentin eine Website erstellt, die Leute dazu auffordert, einen Namen hinzusenden von Leuten, die sie gerne tot sehen möchten. Ja, also ich lese lieber sowas gerne, als dass ich sehe. Fitzek, also ich habe schon einige Bücher von ihm gelesen, ist ja immer sehr Berlin fokussiert. Also meistens findet es in Berlin statt. Ich war letztens in Berlin und dadurch kriegt man nochmal ein anderes Bild, weil man halt die Orte dann so ein bisschen widerspiegelt. Und also er macht es schon so, dass man sich gut reinversetzen kann.
In München liest Marie-Therese Groß Achtnacht von Sebastian Fitzek. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe für 13 Euro im Knauer Verlag.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der französische Schriftsteller Yannick Enel hat in seinem ersten Roman über einen polnischen Widerstandskämpfer geschrieben. Sein zweiter Roman dann, Die bleichen Füchse, hat ein ganz anderes Thema. Enel hat da die französische Gesellschaft genauestens seziert und die Gelbwestenbewegung vorweggenommen. Jetzt gibt es einen neuen Roman von Yannick Enel, der heißt jetzt Halt deine Krone fest, wurde ausgezeichnet mit dem Prix Médicis, einem der größten französischen Literaturpreise. Und die Kritik Dina Netz hat den Roman für uns gelesen. Frau Netz, ist das jetzt wieder ein ganz anderes Thema?
Ja, das sieht erstmal ganz so aus, Herr Mayer. Auf den ersten Blick denkt man wirklich, dieser Autor, der erfindet sich mit jedem Buch neu. Denn diesmal legt Yannick Enel einen Künstlerroman vor. Er erzählt von einem Schriftsteller in der Krise, Jean Deschelle. Der Ich-Erzähler ist ein mittelmäßig erfolgreicher Autor, aber in der Romangegenwart ist seine Kreativität blockiert, weil er sich nichts Geringerem verschrieben hat als der Suche nach Wahrheit. Und da ist dann eben doch so eine Verbindung zu den früheren Romanen, die Suche nach Sinn, nach Klarheit, nach Wahrheit. Das schält sich so als Kern von Yannick Enels Schreiben heraus. Und Jean Deschelle war übrigens auch schon der Erzähler im vorigen Roman, Die bleichen Füchse, den Sie erwähnt haben. Auch damit signalisiert Enel also eine gewisse Kontinuität.
Und diese Wahrheitssuche jetzt, wie geht dieser Schriftsteller da vor, Jean Deschelle?
Der hat ein Drehbuch verfasst, das er nun unbedingt an einen Regisseur oder Produzenten bringen will. Und die winken alle so dankend ab. Er weiß eigentlich selbst, warum. Er hat ein 700-seitiges Drehbuch über Herman Melville geschrieben, den Moby Dick-Autor. Genau, Sie ahnen es schon. Der ist heute weltbekannt, aber zu Melvilles Lebzeiten sah das anders aus. Seine Bücher floppten und Melville kämpfte, wie Enel schreibt, sein ganzes Leben lang gegen den Gedanken an Selbstmord. An. Also der Schriftsteller in der Krise Jean Deschelle hat ein Drehbuch über den Schriftsteller in der Krise Herman Melville geschrieben, der nicht bereit war, künstlerische Kompromisse einzugehen. Das ist jetzt ein bisschen grotesk und natürlich will sowas Tristes auch niemand lesen, geschweige denn verfilmen. Enels Buch ist also neben dem Künstlerroman und vielen anderen Aspekten auch eine wirklich böse Abrechnung mit der Filmindustrie, die nur noch auf Blockbuster setzt und nicht mehr nach Wahrheit strebt. So beschreibt das zumindest Yannick Enel.
Muss ich mir jetzt vorstellen, dass der Schriftsteller da jetzt in sich selbst kreist und mit sich hadert oder zieht er von Filmproduktionsfirma zur nächsten und ist draußen unterwegs? Was passiert da?
Der ist eigentlich im Wesentlichen im Bett, betrinkt sich, guckt apokalyptische Filme, in denen er den weißen Hirsch der Wahrheit anzutreffen vermutet, zum Beispiel Apocalypse Now von Coppola oder Filme von Michael Cimino wie The Deer Hunter. Und er erzählt von seinem Drehbuch tatsächlich, aber vor allem eigentlich nicht gegenüber Produzenten, das nur sehr gelegentlich, sondern eher so in Kneipen. Das sind die einzigen Momente, in denen er mal das Haus verlässt. Und dieser erste Teil des Romans, Sie hören schon, der schleppt sich so ein bisschen, der ist ein bisschen langatmig, aber dann kommt doch Schwung in die Sache. Jean Deschelle reist nach New York, um den seit langem abgetauchten Regisseur Michael Cimino persönlich zu treffen und ihm eben sein Drehbuch zu bringen. Seine Pariser Wohnung wird ihm dann gekündigt, in Klammern, das war schon im Roman Die bleichen Füchse so, da zog er in sein Auto. Deschelle ist pleite, trotzdem speist er mit der großen Schauspielerin Isabelle Huppert in einem Pariser Nobelrestaurant. Er verliert den Dalmatiner seines Nachbarn irgendwo in Paris. Viel Skurriles dieser Art mehr reiht sich dann da aneinander.
Und das wird auch in einem skurrilen Stil geschildert, oder wie?
Zum Teil, zum Glück. Also die große Suche nach der Wahrheit, das klingt ja erstmal sehr aufgeladen, vielleicht sogar pathetisch. Und so ist der Roman passagenweise auch geschrieben. Aber Sie deuten es schon an, der Erzähler ist durchaus selbstironisch. Ihm ist sein Wahn völlig bewusst. Er amüsiert sich in lichten Momenten darüber und man amüsiert sich dann beim Lesen zum Glück mit ihm. Und dann beherrscht Yannick Enel etwas, was mich so an Virginie Despentes erinnert hat. Also ihr Vernon Subutex, der fliegt ja auch aus seiner Wohnung und ist auch sonst, scheint mir, ein Bruder im Geiste von diesem Jean Deschelle. Despentes und Enel, die beherrschen beide die Kunst, mit wenigen Sätzen eine Figur so zu charakterisieren, dass man sie wirklich vor sich sieht. Aber Enel schreibt halt nicht in dieser schnoddrigen Rotzigkeit, die Virginie Despentes eigen ist, sondern er ist auch noch ein eleganter Stilist.
Ich habe jetzt noch nicht so richtig kapiert, was eigentlich mit Wahrheit gemeint ist in diesem Roman. Auch vor dem Hintergrund, wenn ich Wahrheit höre in unserem postfaktischen Zeitalter, das ist ja ein höchst umkämpfter Begriff und wirklich ein Problem unserer Zeit, dass wir uns immer weniger darauf einigen können, was denn tatsächlich der Fall ist in unserer Gesellschaft. Also was für eine Art Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsproblem ist das denn?
Gar nicht so einfach zu sagen, ehrlich gesagt, Herr Mayer. Yannick Enel ist auch Mitbegründer und Autor einer philosophischen Zeitschrift. Und mir scheint, ihn interessieren eher so die langen historischen philosophischen Bögen. Dieses aktuelle Problem, was Sie ansprechen, der zersplitterten Wahrheiten, das scheint mir weniger im Zentrum zu stehen, als eher die Frage danach, was eigentlich das Fundament unserer Zivilisation ist, wie wir der Krise, in der wir uns sozial und politisch befinden, menschlich, moralisch begegnen können. Der Schluss des Romans, der spielt sicher nicht zufällig nach den Anschlägen in Paris von 2015, also in einem Moment extremer Verunsicherung. Und dann hat das Buch auch schließlich doch so ein utopisches Moment. Und das ist vielleicht das, was Enel mit Wahrheit meint. Er sucht nach einer Antwort auf die Frage, wie können wir die erloschene Welt wieder entflammen? Das scheint mir so der Kern seiner Frage zu sein, so ein Aufruf, das Leben wirklich zu leben. Und eine Antwort von Enel lautet eben, ein Weg dazu kann die Kunst sein und damit auch die Literatur, damit auch das Lesen oder Schreiben eines Romans.
Zum Beispiel dann eben des Romans Halt deine Krone fest von Yannick Enel, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Steinitz. Im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen. 22 Euro ist der Preis. Besten Dank an Dina Netz. Was in einem Comicbuch heute möglich ist, das zeigt auf sehr eindrucksvolle Weise das Buch Das Licht, das Schatten lehrt. Tina Brenneisen hat den Comic gezeichnet und geschrieben und sie erzählt da von einer der schwersten, der leidvollsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Ihr Sohn ist tot zur Welt gekommen. Regina Voss hat Tina Brenneisen für uns getroffen und zuerst nach dem Titel des Buches gefragt.
Das Licht, das Schatten lehrt, das stammt von ein paar Zeilen, die ich mir selbst mal irgendwann geschrieben habe für so ganz besonders dunkle Tage. Die vollständige Zeile lautet: Mein Augengelenk, so starr gerichtet, in mir zu finden, das Licht, das Schatten lehrt.
Im Krankenhaus kurz vor der Entbindung ihres Sohnes erfahren Tini und ihr Freund Fritzemann, dass das Kind in Tinis Bauch nicht mehr lebt, dass ihr Lasse tot ist.
Am Anfang war ich selbst so sprachlos und machtlos. Also ich konnte gar nicht darüber reden, weder mit Freunden oder mit mir selbst. Ich habe es gar nicht verstanden.
Die 1977 in Dresden Geborene wollte Bilder finden, die das Unsagbare fassen. Zeichnen, aber auch das Schreiben gehören für die studierte Psychologin und Philosophin zum Leben unbedingt mit dazu.
Nach einer Weile wollte ich einfach wieder arbeiten und ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, eine andere Geschichte in dem Zeitraum zu machen.
Eine der ersten Szenen, die die Künstlerin entworfen hat, verdichtet die Situation des Paares. Die weibliche Hauptfigur beobachtet ihren Freund. Er kommt vom Friedhof zurück und es ist ihm deutlich anzusehen, dass er leidet.
Dann fragt sie, soll ich dich ein bisschen herumtragen? Und er sagt, ja. Dann sieht man in mehreren Panels, wie sie versucht, diesen großen Typen zu schultern und zu tragen. Und es gelingt ihr natürlich nicht. Und dann sagt sie, tut mir leid, sorry, du bist einfach zu schwer. Komm, ich fahr dich in den Baumarkt, da kannst du Maschinen und Holz angucken. Das ist eine sehr traurige Szene und sehr berührend, aber gleichzeitig auch komisch in ihrer Hilflosigkeit und natürlich voller Liebe. Und ja, irgendwie solche Bilder, die haben mir dann einfach Trost gespendet. Und es war auch immer der Arbeitstitel, das Trostbuch.
Es ist ein steiniger, endloser Weg, den die verwaisten Eltern zurücklegen müssen. Der Versuch, wieder in die Normalität zu finden, scheint aussichtslos. Allein der Gang zur Mülltonne wird zur Tortur. Die Nachbarin fragt nach, ob das Kind schon da sei. Viele Tage lang verlässt das Paar die Wohnung nicht. Die Vorhänge geschlossen liegen sie unter der Bettdecke. In diesen Szenen ist den Bildern die Farbe entzogen, bis ein Albtraum der Protagonistin die Zeichnungen ganzseitig rot tränkt. Tina Brenneisen setzt sehr gekonnt auf eine reduzierte Farbpalette. In der Formgebung spielt sie mit unterschiedlichen Zeichenstilen. Die trauerverzerrten Gesichter erinnern an expressionistische Darstellungen. Dann gibt es wieder fast naiv gezeichnete Bilder. Die Eltern stellen sich vor, wie es gewesen wäre, das Leben mit Lasse. Und immer wieder findet die Künstlerin erstaunliche Metaphern für die sehr unterschiedlichen Gefühle, die einen trauernden Menschen befallen.
Diese Figur ist ganz oft wütend und im normalen Leben würde sie jetzt nie einen ganzen See mit Steinen vollwerfen. Das passiert natürlich nur im Kopf.
Doch die Wahlberlinerin verlässt in der Geschichte auch die eigene Erlebniswelt. In weiteren Erzählsträngen thematisiert sie, welche Erwartungshaltung auf Frauen beim Thema Kind lastet.
In welchem Dilemma die stecken, innerhalb kürzester Zeit ihren Beruf zu entwickeln, gleichzeitig aber Familie zu gründen.
Tina Brenneisen spürt dem nach. Und sie macht der Umwelt trauernder Menschen deutlich, was in der seelischen Not wichtig ist. mutige Präsenz. Sie selbst hat erlebt, wie die eigene Familie ihrer Trauer nicht standhielt und sich zurückzog. Eine Reaktion, die viele Eltern erleben, wenn das Kind stirbt.
Die müssen dann halt noch die Extrakraft aufbringen, die Ängste der anderen abzubauen, darüber zu steigen, um mit ihnen zu sein. Und die Kraft haben sie eigentlich nie.
Das Buch klärt auf.
Ich glaube, als Narration ist es irgendwie eher nachvollziehbar, wie sich das anfühlt, als wenn es in einem Sachbuch beschrieben wäre.
Kann ein Comic mit seiner Bildsprache beim Thema Todgeburt mehr leisten als andere Medien?
Ich glaube, also wenn das filmisch umgesetzt wäre, das wäre viel zu roh, zu nackt, das mit realen Personen sich anzuschauen.
Und rein literarisch? Tina Brenneisen antwortet mit einer Szene aus »Das Licht, das Schatten lehrt«.
Da ist die Hauptfigur zu sehen. Man sieht ihren Kopf und die Arme und die Beine und der Rest des Körpers ist ein Sarg. Das ist ein sehr hartes Bild. Wenn ich das textlich beschrieben hätte, diese Situation, dass man einerseits ein Objekt ist, das man betrachten kann, ein Sarg für sein eigenes Kind, und gleichzeitig aber ein Subjekt, das dieses Ganze erlebt und empfindet und auch verarbeiten muss. Wenn es als Bild dargestellt ist, das versteht man sofort.
Trotzdem gibt es auch humorvolle Szenen, in denen Tini und Fritzemann etwa versuchen, durch selbsterdachte Rituale aus dem dunklen Tal zu klettern.
Ja, für mich ist jetzt die Geschichte wie radioaktives Material. Ich kann mich dem nicht ständig aussetzen. Aber ich hoffe, dass in ein paar Jahren, dass ich dann da reingucke und auch ein bisschen stolz bin und mich darüber freue, was auch eine schöne Liebesgeschichte ist.
Tina Brenneisen, ihr Comic »Das Licht, das Schatten lehrt« ist in der Edition Moderne erschienen.